Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte: Ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten und ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemand gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm aufwachsen und für sein Wiederkommen bereit sein wollen. Heute werde ich über den kostbaren Glauben sprechen. Wir lesen im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesu. Das Wort kostbar ist die Nummer 2424 und kommt von einem anderen Wort, das Wert oder Ehre bedeutet, wie kostbar. Petrus wollte, dass die Gemeinde den kostbaren Glauben, den sie hatte, nutzt. Jene, die wissen, dass ihr Glaube wertvoll ist, setzen ihn für alles ein. Die meisten wissen nicht, wie sie durch den Glauben und die Gerechtigkeit Gottes überwinden können. Johannes schrieb im 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 3 und 4. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jeder hat die gleiche Quantität und Qualität des Glaubens, aber er soll für dich eingesetzt werden, um die Berufung Gottes für dein Leben zu erfüllen. Der Glaube soll nicht zum persönlichen Vorteil genutzt werden, sondern um Gottes Gebote zu erfüllen. Die Erkenntnis Gottes kann durch die Gnade bei der Errettung erlangt werden, aber die Gnade muss auch vervielfacht werden, zusammen mit dem Frieden Gottes, damit du fleißig in ihm wandelst. Paulus schrieb in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Die Gnade, die du bei deiner Errettung erhalten hast, ist das Ergebnis deiner Demütigung. Dennoch wird dein Fundament vertieft, wenn du dich Gott unterordnest und ihm beständig gehorchst. Der Friede Gottes wird dir durch die Dinge helfen, die nicht angenehm sind. Im Geist zu leben ist wie ein Leben im Auge des Sturms. Du musst dich an ihn klammern, ihm vertrauen und gehorchen. Wir lesen in Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 14 bis 17. Start in Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Petrus hatte die Majestät Jesus selbst gesehen und wie er praktisch lebte, auf seinen Vater im Himmel hörte und niemals sündigte, voller Gnade und Wahrheit. Jesus hatte den Frieden Gottes und war nie ängstlich oder besorgt, dass seine Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden. Jesus ist der König der Könige. Dennoch bezahlte er seine Steuern mit einer Münze, die aus dem Maul eines Fisches kam, um zu zeigen, dass er nicht von dieser Welt war, sondern vom Vater gelenkt wurde. Er benutzte seine Göttlichkeit nicht, um Wunder zu vollbringen. Er war in jeder Hinsicht wie wir, aber ohne Sünde. Er musste nur bitten und tat nur das, was er, sein Vater, tun sah. Petrus fuhr fort im 2. Petrus 1, die Verse 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Vers 4. Durch welche er uns die überaus große und kostbare Verheißung gegeben hat, damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Diejenigen, die heute in der Gemeinde blind sind, wandeln nicht beständig im Glauben. Wenn sie das täten, dann würden sie Gott fragen, was sie in den kleinen Dingen tun sollen und die Frucht des Geistes haben. Babychristen werden stattdessen oft von den Gaben des Geistes angezogen. Sie werden neidisch auf das eitle Wirken derer, die Jesus auch nicht beständig nachfolgen. Auf diese Weise ist ihr Glaube schwach oder reaktionslos. Wenn es darum geht, einen Berg zu versetzen, am Anfang Wunder zu tun, ist wie der Versuch, einen Berg ohne Krafttraining zu versetzen. Paulus schrieb in Galater 5, die Verse 22 bis 26. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt der Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Die Gemeinde muss immer wieder daran erinnert werden, dass das bei der Rettung empfangene Wissen sich vervielfachen sollte, durch eine persönliche Beziehung zu Gott und die Erkenntnis über ihn. Dabei geht es nicht um das Wissen über Gott oder deine persönlichen Bedürfnisse, sondern um die Vollendung deiner Berufung zur Herrlichkeit und Tugend. Denn wenn du Gott eifrig um Antworten bittest, wirst du sehen, wie er täglich für dich sorgt. Der Teufel benutzt Wege für jene, die ein Herz für Gott haben, richtig zu scheinen, damit dein Glaube in die Irre geführt wird und unwirksam wird. Wir lesen in Sprüche 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock in der Einleitung auf Seite 7 und 8. Traurigerweise habe ich während der vielen Jahre meiner Reisen um die Welt herausgefunden, dass nur wenige Christen richtig prüfen, was sie glauben. Sie bitten den Heiligen Geist nicht, ihnen die Wahrheit zu offenbaren, und sie suchen nicht die Bestätigung des Geistes darüber, ob das, was sie glauben, die Wahrheit ist. Dieser Mangel zeigt sich deutlich darin, wie verschieden die Christen über dieselben Lehren denken. Wir sind gespalten, weil wir unseren natürlichen Verstand und unser Urteilsvermögen gebrauchen, um herauszufinden, ob das, was wir glauben, die Wahrheit ist, anstatt den Geist zu bitten, uns die Wahrheit zu offenbaren. Wer Christus nachfolgt, sollte von allen toten Werken Buße getan haben und sich auf das Zeugnis des Geistes verlassen. Diejenigen, die geistlich wach sind, sollen Eifer haben, ihren Glauben zu vergrößern, indem sie sich in allen Dingen vom Geist leiten lassen. Der Teufel versucht, jeden geistlichen Eifer aufzusaugen. Er hat die Gemeinde mit Lehren gefüllt, die Methoden und tote Werke lehren und die Menschen mit oberflächlichen Handlungen zu beschäftigen. Durch Scharlatane und falsche Lehren hat der Teufel Gemeinden verdorben, die sich auf die natürliche Vernunft und den Verstand verlassen, um zur Wahrheit zu gelangen. Die Lernmethode in der Gemeinde ist die gleiche wie in der Welt. Petrus fuhr fort im 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 5 bis 9. So setzt eben deshalb allen Eifer daran, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen frühen Sünden vergessen. Das Wort Eifer bei Strongs ist Nummer 4710 und kommt von dem Wort Schnelligkeit, das heißt implizit Eile, Begeisterung, Ernsthaftigkeit, ernste Sorgfalt, geschäftliche Tätigkeit, Fleiß, Vorwärtskommen oder Eile. Die Alternative zum Eifer ist die geistige Teilnahmslosigkeit, eine Methode oder Lehre, die nicht die Verheißungen Gottes, die tägliche Selbstverleugnung und das Aufnehmen deines Kreuzes beinhaltet, spricht das Fleisch an und wird nur begrenzt Ergebnisse erzielen. Jesus sagte in Matthäus 7, die Verse 22 und 23, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wenn du die richtige Art von Eifer hast, nutze ihn, um deine ersten Werke jetzt richtig zu machen. Wenn du deine ersten Werke richtig tust, wird das Ergebnis von Anfang an ganz anders aussehen. Jesus fuhr fort in Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 29. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der dies meine Worte hörte und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Die ungebildeten Menschen erkannten, dass die Lehre Jesu ganz anders waren als die der Pharisäer und religiösen Leiter, die der Teufel durch geistliche Unwissenheit ausgebildet hatte. Jedes Kind Gottes, das den Geist Gottes in sich trägt, kann nun in der Nachfolge Christi Dinge aus Liebe tun. Paulus schrieb an Titus in Titus 2, die Verse 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilsbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinungen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zu besonderem Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen. Paulus erkannte die Bedeutung der Selbstverleugnung, um weitere Verdorbenheit und falsche Lehren in der Gemeinde zu verhindern. Titus wurde von Paulus angewiesen, über all diese Themen zu lehren, auch wenn die Leute ihn verachteten. Die Wiedergeborenen sollten sich bemühen, das zu tun, was Gott sagt, und auch aus ihren Fehlern lernen und sich vom Geist korrigieren lassen, wenn er kein Zeugnis gab. Der Amplified Bibel steht in Titus 2, die Verse 12 und 13. Sie hat uns gelehrt, alle Gottlosigkeit, Religionsfeindlichkeit und weltlichen leidenschaftlichen Begierden abzulehnen und ihnen zu entsagen, um in dieser Welt ein zurückhaltendes, gemäßigtes, selbstbeherrschtes, aufrechtes, frommes, geistlich ganzes Leben zu führen. Wir warten auf die Erfüllung, die Verwirklichung unserer gesegneten Hoffnung, nämlich auf die herrliche Erscheinung unseres großen Gottes und Erlösers Christus Jesus, des Messias, des Gesalbten, und erwarten sie. Deine Hoffnung sollte sein, Gott in dieser Welt durch Sanftmut unverdorben zu dienen, sodass man nie wieder in das Fleisch kommen muss, wenn man wiedergeboren ist. Das Reich Gottes ist jetzt durch den Geist hier. Du wirst vielleicht leiden müssen, aber deine Gerechtigkeit wird heller sein als die Sonne am Himmel, wenn du im Glauben wandelst. David schrieb im Psalm 37, die Verse 1 bis 11. Starte in Vers 1. Von David: Erzürne dich nicht über die Bösen und eifere dich nicht über die Übeltäter. Vers 2. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes, wohne im Land und übe Treue. Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Vers 6. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Vers 7. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Vers 8. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Vers 9. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Vers 10. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein, und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Vers 11. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. In dem Buch Das vergoldete Gefängnis, in der überarbeiteten Ausgabe, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 4 auf Seite 45: Die Wurzel aller Sünde ist deine eigene Herrschaft, zusammen mit deinem natürlichen Verständnis, deinen Wünschen und Absichten. Deine Sünden können offensichtlich oder versteckt sein. Du wirst vielleicht durch augenscheinliche Lüste des Fleisches versucht oder dazu, gute Werke zu tun, um in dir selbst gerecht zu sein. Vielleicht hast du persönliche Wünsche, die legitime Bitten sind, aber anstatt Gott zu bitten, deine Bedürfnisse zu erfüllen, gehst du diesen Wünschen aus deiner fleischlichen Natur heraus nach. Dein Glaube ist wie ein Muskel, mit dem du täglich Dinge tust, die Gott wohlgefallen. Dein Glaube funktioniert nur, wenn er nicht fehlgeleitet wird und in Gedanken, Absichten und Handlungen mit Gottes vollkommenen Willen übereinstimmt. Johannes schrieb im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 7. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Du wirst nie gerecht sein, wenn du ständig Ausreden für deinen Sünden vorbringst. Noah Webster definierte in 1828 Gerechtigkeit als: erstens Reinheit des Herzens und Lebensfreude, Übereinstimmung von Herz und Leben mit dem göttlichen Gesetz, Gerechtigkeit, wie sie in der Heiligen Schrift und in der Theologie verwendet wird, ist fast gleichbedeutend mit Heiligkeit und umfassend heiligen Prinzipien und Gefühle des Herzens sowie die Übereinstimmung des Lebens mit dem göttlichen Gesetz. Sie umfasst alles, was wir als Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Tugend bezeichnen, zusammen mit heiligen Gefühlen. Kurz gesagt, sie ist wahre Religion. Zweitens, auf Gott angewandt, die Vollkommenheit oder Heiligkeit seines Wesens, genaue Rechtschaffenheit, Treue. Drittens, der aktive und passive Gehorsam gegenüber Christi, durch den das Gesetz Gottes erfüllt wird. Viertens, Gerechtigkeit, Gleichheit zwischen den Menschen. Fünftens, der Grund unserer Rechtfertigung. Jesus erfüllt das Gesetz und seine Vorgaben, indem er sich dem Vater unterordnete, um sein Leben so zu gestalten, wie er es geplant hatte. Jesus hat auf den Heiligen Geist gehört, genau wie du, und er hat nicht gesündigt. Du wirst nicht für gerecht erklärt, wenn du versuchst, auf das Gesetz zu halten. Paulus schrieb jedoch in dem Römer Kapitel 8, Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Durch den Geist, den wir bei der Erlösung empfangen haben, haben wir alle eine direkte Verbindung zu den Gedanken und dem Herzen Gottes. Wir müssen uns nicht auf unsere Fähigkeit verlassen, das geschriebene Wort mit unserem Verstand zu verstehen und richtig zu erfassen. Jesus sagte in Matthäus 18, Vers 3 und 4 und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wenn du seiner Stimme nicht sofort in Demut gehorchen kannst, frage Gott, warum dies so ist. Jesus war Gott in jeder Hinsicht untergeordnet. Setze deinen Glauben für die tägliche Gerechtigkeit ein, sowohl für die großen als auch für die kleinen Dinge. Dazu gehört auch, dass du Gott fragst, welche Kleidung du tragen sollst und wo du die tägliche Nahrung bekommst, die er dir vorgibt. Dabei kann es hilfreich sein, wenn der Heilige Geist dir ein Ausgabenlimit setzt, damit du dich nicht selbst betrügst und einfach kaufst, was du willst. Nutze deinen Glauben für neue Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn du sein Reich an die erste Stelle setzt. Du wirst nicht geistlich, indem du einfach wiedergeboren bist, sondern indem du mit ihm redest und auf dem schmalen Weg gehst. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 6, die Verse 31 bis 34: Darum sollt ihr nicht zeugen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Wenn du deinen Glauben nicht regelmäßig gebrauchst, wird er eitel und leer. Er muss jeden Tag gedehnt und trainiert werden. Du brauchst den Glauben auch, um das Böse zu überwinden, das jeden Tag auftaucht, indem du seine Stimme hörst. Jakobus schrieb in Jakobus 2, die Verse 17 bis 20. Ich starte in Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Vers 18. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? In dem Buch »Meine Schafe hören meine Stimme« in der überarbeiteten Ausgabe schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 »Gott kennen« auf den Seiten 2 und 3. Meine persönliche Beziehung mit Gott nützt dir wenig, weil du sie selbst erleben musst. Du bist Gott vielleicht dankbar für das, was du in meinem Leben oder dem Leben von jemand anderem siehst. Jedoch ist das nicht das Gleiche, wie diese persönliche Beziehung selbst zu erleben. Es ist ungefähr so, als ob man ein Zuschauer bei einer Sportveranstaltung ist, anstatt ein Teilnehmer am Spiel zu sein. Es ist unterhaltsam, das Spiel zu verfolgen, aber es ist viel aufregender, tatsächlich am Spiel beteiligt zu sein. Als Teilnehmer gibt es viel mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Genauso ist es bei einer Beziehung mit Gott. Diese Beziehung ist für mich wegen dem, was ich investiert habe, um eine persönliche Gemeinschaft mit Gott zu entwickeln, von viel größerem Wert als für solche, die diese Beziehung lediglich beobachten. Sie mögen die Vorzüge sehen, aber es bedeutet ihnen nicht viel, weil sie nicht, wie ich, Jahre verbracht haben, um diese Beziehung aufzubauen. Du bist auf diese Erde gekommen, um den Willen Gottes zu tun, nicht um etwas für dich zu tun. Deine Berufung und Erwählung ist nicht sicher, wenn du nichts mit der Errettung tust, die du durch ein Leben im Glauben erhalten hast. Das ist es, was der Vater am Anfang für uns alle getan hat. Paulus schrieb in Epheser 2, Vers 6, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Der Vater im Himmel hat dir einen Platz im Erbe Christi zugewiesen, obwohl du es nicht verdient hast, dort zu sein. Dieser Platz basiert auf deinem Bleiben. Wenn du im Fleisch bleibst, gehst du zurück in die Finsternis.
Paulus schrieb in Kolosser Kapitel 1, die Verse 12 und 13, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe des der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du hast ein Erbe mit dem Heiligen im Licht erhalten, die keine Ausreden für Sünde vorbringen. In Gott gibt es keine Finsternis. Wenn du also in sein Reich kommst, erwarte, dass nach einer Weile die Überführung beginnt. Bei deiner Rettung wurdest du in das Reich seines lieben Sohnes versetzt. Paulus war Jude, deshalb war das für ihn eine erstaunliche Offenbarung. Im Alten Testament gab es einen äußeren Vorhof, einen inneren Vorhof und das Allerheiligste. Wir lesen in Matthäus 27, die Verse 50 und 51. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Nur einmal im Jahr konnte der Hohepriester in das Allerheiligste gehen, die innere Kammer des Heiligtums im jüdischen Tempel in Jerusalem, die aber durch einen Vorhang von der äußeren Kammer getrennt war. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben nach unten. Das Allerheiligste war für die Gegenwart Gottes reserviert und konnte nur vom Hohenpriester am Versöhnungstag betreten werden. Jesus ist unser Hohepriester und er hat einen Weg geschaffen, damit du die Gegenwart Gottes täglich aus Gnade durch Glauben erfahren kannst, wenn du in ihm bleibst. Wenn du im Fleisch bleibst, wirst du nur Verdammnis erfahren. Paulus schrieb auch in Kolosser 1, Vers 14, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Der neue Bund basiert auf dem Blut Jesu, das nicht immer wieder vergossen werden muss. Auch dir kann nach deiner ersten Begegnung durch seine Gnade vergeben werden, wenn du deine Sünde bekennst. Jesus schrieb im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aufgrund von Gottes Gnade kannst du aus deinen Fehlern lernen. Alles, was dich aus der Gegenwart Gottes herausführt, ist Sünde. Wenn du dich auf deinen eigenen Verstand verlässt, wirst du am Ende wieder sündigen und von Gott getrennt sein. Das Blut Jesus kann Ungerechtigkeit entfernen, aber es kann dich nicht davon abhalten, zu sündigen. Mach dir also nichts vor. Du musst im Licht leben und an der Wurzel Buße tun, um mit Hilfe des Heiligen Geistes nicht mehr zu sündigen. Paulus schrieb im 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wenn du in Christus bleibst, bekommst du alle Hilfe, die du brauchst, um dich zu verändern, heilig zu sein und dem Geist beständig zu gehorchen. Auch das ist die Frucht eines wirksamen Glaubens. Zur Buße gehört auch göttliche Betrübnis. Du musst also auch in diesem Prozess auf die Gefühle vertrauen, die du brauchst. Paulus erklärte im 2. Korinther Kapitel 7, die Verse 10 und 11. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn du den Prozess der Buße durchläufst, willst du dich mit Gottes Hilfe selbst reinigen. Zu deiner Buße gehört eine neue Gottesfurcht, ein leidenschaftliches Verlangen nach Wahrheit, eine heilige Empörung über die Sünde und die Entschlossenheit, die Dinge richtig zu stellen. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 4, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Buße ist ein Werk des Heiligen Geistes und du wirst auch getröstet werden, wenn du Christus folgst. Er wird dein Lehrer sein, wenn du dich selbst verleugnest und täglich dein Kreuz auf dich nimmst. Jesus sagte zu den Jüngern in Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird dich lehren, überführen und trösten, wenn du keine Ausreden vorbringst, weil du auf dem schmalen Weg der Nachfolge Christi unter Druck stehst. Petrus fuhr fort im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 10. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. In der Amplified Bibel steht im 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 7. Gerade deshalb sollst du mit deinem Fleiß zu den göttlichen Verheißungen alle Anstrengungen unternehmen, um in der Ausübung deines Glaubens Tugend, Vortrefflichkeit, Entschlossenheit, christliche Energie zu entwickeln. Und in der Ausübung der Tugend Wissen, Intelligenz zu entwickeln. Und in der Ausübung der Erkenntnis entwickelt sich die Selbstbeherrschung. Und in der Ausübung der Selbstbeherrschung entwickelt sich die Standhaftigkeit, Geduld, Ausdauer. Und in der Ausübung der Standhaftigkeit entwickelt sich die Gottesfurcht, die Frömmigkeit. Und in der Gottesfurcht entwickelt Bruderliebe. Und in der Bruderliebe entwickle christliche Liebe. Hier ist die Reihenfolge, die Petrus auf der Grundlage dieser Verse gegeben hat und die dein Glauben ergänzen sollen, wenn du keine Ausreden vorbringst, um auf dem schmalen Weg im Geist zu leben. Erstens, Tugend, Exzellenz, Entschlossenheit, christliche Energie. Zweitens, Erkenntnis, Intelligenz, die zur Weisheit führt. Drittens, Mäßigung oder Selbstbeherrschung. Viertens, Geduld oder Standhaftigkeit. Fünftens, Gottesfurcht oder Frömmigkeit. Sechstens, Bruderliebe oder Zuneigung. Siebtens, Nächstenliebe. Das ist die christliche Liebe. Alle diese sieben Eigenschaften beginnen mit der Erkenntnis Gottes und mit der Kraft, die Gott jedem durch den Glauben Wiedergeborenen gegeben hat, um das Fleisch zu töten und zu überwinden. Du sollst die Kosten für die Nachfolge Christi bedacht haben. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, Ausgabe 2021, sagt Joseph Hitchcock in Kapitel 7, die Kosten berechnen auf Seite 82. So wie ein Bauherr die Kosten berechnen muss, bevor er mit einem Bauprojekt beginnt, musst du berechnen, was es dich kostet, Jesus Christus nachzufolgen. Wenn du dich weigerst, den Preis dafür zu zahlen, dass Jesus dein ganzes Leben wird, wirst du dich nie an einer beständigen Gemeinschaft mit Gott erfreuen. Du wirst dich nicht beständig vom Heiligen Geist geleitet werden. Viele Gläubige mühen sich für eine gewisse Zeit in dieser Botschaft zu leben, jedoch lernen sie den Herrn nur begrenzt kennen. Ihr mangelnder Erfolg ist das direkte Resultat ihrer Unwilligkeit, ihre eigene Herrschaft aufzugeben. Sie weigern sich, die Kosten zu berechnen und den Preis zu zahlen, um Jesus nachzufolgen, weil sie ihm nicht vertrauen. Obwohl sie bekräftigen, an Gott zu glauben, sind sie nicht bereit, ihm die völlige Kontrolle zu überlassen. Dir wurde die Verheißungen gegeben, damit du sie mit deinem Glauben nutzen kannst, um die Verdorbenheit zu überwinden, die durch die Sünde in dieser Welt herrscht. Die Wunder kommen später, wenn dein Glauben von allen anderen Zielen gereinigt ist. Johannes schrieb im 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ein falscher Prophet wird dich dazu bringen, zu glauben, dass Jesus nicht wirklich ins Fleisch in menschlicher Gestalt gekommen ist, dass er irgendeinen Vorteil uns gegenüber hatte. Ein falscher Prophet wird sagen, dass du große Macht hast und du sie nur freisetzen oder beanspruchen musst, ohne Gott um alles zu bitten. Doch Jesus musste wie ein guter Soldat Härten ertragen und leiden, um zu überwinden. Paulus schrieb im 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Ich starte in Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Manche versuchen, mehr Macht zu bekommen, aber sie suchen nicht unbedingt nach dem Willen Gottes. Du ordnest dich seinem Werk in Christus unter, um deine Erlösung zu vollenden und das Werk zu tun, das er dir im Voraus zugedacht hat. Paulus schrieb im Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die ersten Jünger mussten erst auf die Kraft warten, damit sie das Fleisch überwinden und das tun konnten, was Jesus ihnen durch den Geist täglich und beständig auftrug und die Gebote Jesu lehren. Paulus schrieb im 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Ich starte in Vers 11. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Vers 12. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an die Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Jesus ist als Menschensohn unser Vorbild für Gerechtigkeit. Er war nicht der Sohn von Adam, der auf eine falsche Stimme hörte. Jesus hatte das Leben in sich selbst, weil er nie etwas unabhängig tat, ohne den Vater zu fragen. Jesus sagte in Johannes Kapitel 5, die Verse 26 bis 30. Ich starte in Vers 26. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Das Wort Wille in Strong's ist die Nummer 2307, ist die verlängerte Form eines anderen Worts, das Bestimmung bedeutet, das heißt eine aktive Wahl, insbesondere Absicht, Beschluss, abstrakte Willenskraft, oder eine passive Neigung, Wunsch, Freude, Wille. Jesus ist zum Richten berufen, weil er ins Fleisch kam und nie gesündigt hat, obwohl er in jeder Hinsicht versucht wurde wie wir. Jesus bekam Autorität und erhielt mehr, weil er sich dem Vater im Glauben untergeordnet hat. Wir lesen im Buch der Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 bis 8. Ich starte in Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf alle deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Wenn du Gott um alles bittest, ist es möglich, sich vom Bösen abzuwenden. Wenn du das nicht tust, wirst du wieder in der Falle sitzen. Du wurdest von der Sünde befreit, um gerecht zu sein, indem du jeden Tag einen kindlichen Glauben übst. Paulus schrieb in Römer Kapitel 6, die Verse 20 bis 23. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, derer ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Vers 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und vor Gott dienstbar gemacht worden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Christentum ist nicht nur einfach eine weitere Religion, sondern eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, die Früchte trägt und zur Heiligkeit führt. Er ist treu und sorgt dafür, dass alle deine Bedürfnisse erfüllt werden, damit du dich auf deine göttliche Berufung konzentrieren kannst. Die Priorität liegt darin, die Gabe Gottes zu gebrauchen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jene, die Christus nachfolgen, sehen die Gabe des ewigen Lebens als Rettungsanker in dieser dunklen Welt der Sünde. Ewiges Leben ist die Fähigkeit, Gott zu kennen und Jesus jede Frage zu stellen, damit er dein Leben effektiv lenken kann. Jesus sagt in Lukas 9, 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme das Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. So wie Jesus das Leben in sich hatte, musst auch du das Leben wählen, indem du dich täglich verleugnest. Du musst den schmalen Weg wählen, auf dem du nicht einfach tun kannst, was du willst und wann du willst. Jesus sagte in Matthäus 7, die Verse 13 und 14, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Der schmale Weg ist dein Leben im Glauben, indem du die Gebote des Vaters durch eine Liebesbeziehung zu ihm hörst, damit deine Liebe wächst und auch dein Glaube geläutert wird. David sagt in Psalm 24, die Verse 3 bis 10. Ich starte in Vers 3. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Vers 4. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Vers 5. Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Vers 6. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob, Selah. Vers 7. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Vers 8. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Vers 9. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Vers 10. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit, Selah. Du musst Gott deine Kämpfe austragen lassen. Dein Kampf ist der Kampf des Glaubens, um die Gabe des ewigen Lebens zu gebrauchen und frei von jeglicher Verunreinigung zu bleiben, die durch dein eigenes fleischliches Denken entsteht. Wenn du zum Fleisch zurückkehrst, wirst du die Folgen der Sünde ernten. Paulus schrieb in Galater Kapitel 6, die Verse 7 und 8. Ich starte in Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Gott sorgt dafür, dass jeder erntet, was er sät. Auch wenn der Teufel es ihm in dieser Welt bequem macht. Du kannst Buße tun, wenn du schnell auf die Überführung durch den Heiligen Geist reagierst. Wenn nicht, wachst du vielleicht später durch das Ernten der Konsequenzen auf und erkennst, dass du gegen Gott gesündigt hast. Er hat es dir auch ermöglicht, die Gemeinschaft mit ihm wiederherzustellen, wenn du die bewusste Gegenwart Gottes durch den Glauben verloren hast. Johannes schrieb im 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. 1. Johannes Kapitel 2, ich starte in Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so habe wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Vers 2. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Durch die Gnade Gottes kannst du sofort wieder in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn du versucht bist zu glauben, dass Gott dir nicht immer wieder vergeben wird, dann denke daran, dass Jesus den Preis für die Sünden der ganzen Welt bezahlt hat. Der Zweck der Vergebung Gottes ist es, dir Ohren zu geben, um die Weisheit zu hören, die er dir gibt, damit du so leben kannst wie sein Sohn auf dieser Erde, indem du den Willen des Vaters tust. Vergewissere dich, dass dein Motiv ist, Gott kennenzulernen und ihm zu zeigen, dass du ihn liebst, indem du seine Gebote hältst. Weitere Informationen darüber, wie du durch die Gebote eine Liebesbeziehung zu Gott aufbauen kannst, findest du in dem Buch »Wie Liebe wächst« von Joseph Hedgecock. Die Vergebung Gottes ist rund um die Uhr verfügbar, sodass du sofort in seine Gegenwart zurückkehren, Buße tun und Gott deutlicher hören kannst. Durch den Heiligen Geist wirst du durch den Geist wiedergeboren und er kommt in dich hinein, durch das reinigende Werk Jesu am Kreuz, allein aus Gnade durch Glauben. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 38 bis 40. Ich starte in Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1, erste Schritte auf Seite 21. Erlaube dem Geist, dir zu zeigen, wo du Buße tun sollst. Dies beinhaltet Unterlassungssünden sowie Tatsünden. Dinge, die du nicht tust, aber tun solltest, und Dinge, die du tust, aber nicht tun solltest. Es ist sehr wichtig, auf Überführung richtig zu reagieren, indem du Buße tust. Buße sollte in der Gegenwart deines Vaters stattfinden. Lass dich nicht entmutigen, während du dies alles durchläufst. Es ist nötig und es ist gut für dich. Der Heilige Geist ist eine Gabe Gottes, um der Gerechtigkeit willen, das nicht auf einem religiösen Hintergrund beruht oder durch gute Werke erworben wird. Durch Buße kannst du dem Verderben entkommen, das durch Lügen in der Welt ist. Paulus schrieb im 1. Korinther 1, die Verse 18 und 19. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Die weltweite Pandemie von Sünde und Depression kann auf den Mangel an Gottes Liebe in den Herzen der Menschen zurückgeführt werden. Die Fernseh- und Radiosender hätten es heute ohne diese Pandemie schwer und hätten nichts Schlechtes zu berichten. Wenn jeder einen umfassenden Zugang zur Liebe Gottes hätte, gäbe es nur gute Nachrichten. Die Welt glaubt nicht, dass das Evangelium alle Probleme der Welt lösen kann. Die Menschheit hat eine andere Agenda, die die Annehmlichkeiten des Fleisches beinhaltet. Der Mann glaubt an seine eigene Fähigkeit, Probleme auf seine Weise zu lösen. aber durch den Glauben bist du Teil von Gottes Lösung und hast eine einzigartige Berufung. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. In der Gemeinde sollten wir nichts als die frohe Botschaft haben, die auf den Verheißungen Gottes beruht. Wir sollten Dinge aus Liebe zu Gott tun, mit einer Berufung, die sich nicht ändert. Vielleicht bist du versucht, die Wahrheit oder der Überführung zu widerstehen und es eilig zu haben, mehr Wissen zu erlangen. Doch die Weisheit, die er dir gibt, dient dazu, dass du zuerst die Hindernisse in deinem geistlichen Leben überwinden kannst. Wir lesen im 1. Korinther 8, die Verse 1 bis 3. Ich starte in Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Vers 2. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Vers 3. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. In dem Buch »Meine Schafe hören meine Stimme« in der überarbeiteten Ausgabe schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 über Gott kennen auf Seite 6. Heutzutage scheint Erfolg das Schlagwort in den meisten Gemeinden zu sein. Wenn etwas erfolgreich ist, muss es gut sein. Dennoch haben wir einige der gottlosesten Menschen in der Welt den größten Erfolg. Viele Menschen lügen, betrügen und stehlen, um Erfolg zu haben. Ich sage nicht, dass es böse ist, erfolgreich zu sein, aber sich weltlichen Erfolg als Ziel zu setzen, ist ein Irrtum, der leider Eingang in die Gemeinde gefunden hat. Selbst wenn du Erfolg hast, was besitzt du dann wirklich? Du hast etwas erreicht, was nur vorübergehenden Wert hat. Erfolg lässt sich am besten dadurch definieren, dass man Gott persönlich kennt. Das Wissen, das Gott zur Verfügung stellt, dient dazu, dass du ihm gehorchst, weil du ihn liebst. Und er gibt dir all die Intelligenz, die du brauchst, ohne von der Sünde verunreinigt zu werden. Wir lesen in Lukas 11, die Verse 27 und 28. Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Im Buch Licht in der überarbeiteten Ausgabe in Kapitel 17 über Wissen durch Weisheit ausgleichen, auf den Seiten 100 und 101 schreibt Joseph Hedgecock: Gott möchte, dass du Wissen erlangst, aber es muss mit Weisheit ausgeglichen werden. Zunächst einmal sollten wir Wissen als Offenbarung oder göttlich offenbarte Wahrheit definieren. Wissen ist Wahrheit oder Offenbarung aus dem Wort Gottes, göttliche Lehre oder Predigt oder direkte Offenbarung von Gott, die dir Verständnis über sein Reich vermittelt. Wenn du Wissen erhältst, muss es mit Weisheit ausgeglichen werden, damit du nicht aufgeblasen wirst im Geistlichen, mit geistlichem Stolz. Im Gegensatz zum bloßen Erwerb von Wissen erlangst du Weisheit, wenn du Täter des Wortes wirst, wenn du Gottes Wort im Glauben aufnimmst und ihm gehorchst bist, bis es ein Teil deines christlichen Charakters wird, wird keine Weisheit produziert. Während du Gott um mehr Wissen oder Offenbarung bittest, musst du sein Wort durch Gehorsam in die Praxis umsetzen. Du gehst vom Klassenzimmer, Wissen zu empfangen, zur Ausführung des Wortes, das Praktikum, und Gott salbt dich mit allem, was nötig ist, damit du das Wort in die Tat umsetzen kannst. Dies bringt Weisheit und Reife hervor. Dieser Kreislauf wiederholt sich ständig, in dem Maße, wie du im Herrn wächst. Er beseitigt auch den geistlichen Stolz. Wenn dein Wandel mit Gott nicht beständig ist und du stolz wirst, nachdem dir Gott etwas offenbart hat, dann gleichst du dieses Wissen nicht durch Weisheit aus, die durch Gehorsam erlangt wird. Gehorsam gegenüber göttlicher Offenbarung erfordert Buße und eine Veränderung in deinem Leben, damit du in Demut bleibst. Dadurch bleibst du in der Demut. Wenn du in geistigem Stolz verfällst, wenn Gott zu dir spricht, muss er dir ständig widerstehen. Wenn du bereit bist, dich zu demütigen, das Wort zu empfangen und es sofort in die Tat umsetzen, durch Buße und Gehorsam, dann wirst du nicht in geistlichen Stolz geraten. Wenn du das Fleisch nicht kreuzigst, wirst du aufgeblasen und dann musst du wieder gedemütigt werden. Wenn du in allen Bereichen beständig auf seine Stimme hörst und ihr gehorchst, bleibt kein Platz für den Teufel und du bleibst demütig. Wir lesen in den Sprüchen, Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Ich starte in Vers 4. Da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Vers 5. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis, vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Das Wort abweichen ist bei Strong's Nummer 5186 ein einfacher Wortstamm, das Ausstrecken und Ausbreiten bedeutet, implizit wegbieben, einschließlich moralischer Ablenkung. Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet. Heißt anwenden, beugen, beiseite tragen, ablehnen, ausliefern, ausdehnen, hinuntergehen, verschwinden, neigen, beabsichtigen, legen, hinunterlassen, anbieten, ausstrecken, umstürzen, umkippen, verlängern, weglegen, ausbreiten, ausstrecken, beiseite nehmen, abwenden, abbringen oder zum Nachgeben zwingen. Wende dich nicht ab oder weiche nicht von den Worten ab, die Jesus dir durch den Heiligen Geist gegeben hat. Das sind nicht nur Theorien, die auf den Lehren der Menschen basieren. Die Erkenntnis, die Gott schenkt, umfasst Überführung und Wahrheit, die der Heilige Geist individuell vermittelt. Paulus schrieb an Timotheus im 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Das Wort Ungerechtigkeit bei Strong's ist Nummer 93 und kommt von einem Wort, das juristische Ungerechtigkeit bedeutet. Eigentlich die Eigenschaft, implizit die Handlung, moralische Ungerechtigkeit des Charakters, des Lebens oder der Handlung. Eine Missetat, ungerecht, Ungerechtigkeit, falsch. Noah Webster definierte Ungerechtigkeit in 1828 als erstens Unrecht, Ungerechtigkeit, eine Abweichung von der Rechtschaffenheit, wie die Ungerechtigkeit des Krieges, die Ungerechtigkeit des Sklavenhandels. Zweitens, genereller Mangel an Rechtschaffenheit, wie eine böswillige Schädigung, die ihren Ursprung in der Ungerechtigkeit des Urhebers hat. Drittens, eine besondere Abweichung von der Rechtschaffenheit, eine Sünde oder ein Verbrechen, Schlechtigkeit, jede Unrechtshandlung. In der Liste von Petrus im 2. Petrus Kapitel 1 kommt nach der Erkenntnis die Selbstbeherrschung. Das ist das Gegenteil von Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist das Abweichen vom Wort der Wahrheit. Wenn du zu ihm gehörst, kannst du Gott durch den Glauben gefallen, indem du dich nicht für die Dinge entschuldigst, die in deinem Charakter falsch oder ungerecht sind. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock in der Einleitung auf Seite 6. Ich kam zu dem Schluss, dass es keine Entschuldigung dafür gibt, wenn mein Leben nicht dem Wort Gottes entsprach, sondern nur Gründe. Als ich damit begann, die Schrift, geleitet vom Heiligen Geist, nach solchen Gründen zu durchforschen, fing ich an, Fortschritte zu machen. Ich fand heraus, dass die Gründe identifiziert und durch Buße beseitigt werden konnten, bis es keine Gründe mehr gab. Nach der Selbstbeherrschung kommt die Standhaftigkeit oder Geduld und nach der Geduld kommt die Gottesfurcht. Paulus schrieb an Timotheus im 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 10 bis 12. Ich starte in Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe und Geduld und Sanftmut. Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem auch du berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Das Wort Nachjagen ist in Strong's Nummer 1377 eine verlängerte und ursächliche Form eines primären Verbs. das Fliehen bedeutet, oder wörtlich, bildlich verfolgen, folgen, nachfolgen, Verfolgung erleiden oder bedrängen. Die Früchte der Heiligkeit, die der kostbare Glaube täglich hervorbringt, können durch die Liebe zum Geld entgleisen oder Schiffbruch erleiden. Als die Verdorbenheit in der Gemeinde begann, wurde Timotheus aufgefordert, ein Vorbild für andere zu sein, die ein Herz für Gott haben. Paulus schrieb im 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Ich starte in Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Timotheus wurde gesagt, er solle wie ein Soldat gesinnt und stark in der Gnade Gottes sein, um die Dinge zu verfolgen, die Petrus in seinem zweiten Brief erwähnte. Timotheus sollte glauben, dass Gott einen Weg bahnen würde, wo es keinen Weg zu geben scheint. Paulus schrieb im 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Viele wollen nicht die ganze Wahrheit hören und werden in den letzten Tagen sogar diejenigen unterstützen und ermutigen, die stattdessen das lehren, was sie hören wollen. Manche sagen dir vielleicht, dass du dich auf die Kraft Gottes verlassen sollst, aber sie sagen dir nicht, dass du Gott um alles bitten sollst, besonders jetzt, wo die Verdorbenheit in der Gemeinde ist. Viele sehen nicht die Notwendigkeit, sich selbst zu verleugnen und tägliche Kreuz auf sich zu nehmen. Jesus ist der Hauptmann von Gottes Armee und kam in einen menschlichen Körper, genau wie wir, und musste um der Gerechtigkeit willen leiden. Paulus schrieb an Timotheus in 2. Timotheus 2, die Verse 11 bis 13. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gib ihm die Wünsche deines Herzens und vertraue dich ganz dem Vater an und du wirst in Christus bleiben und leben. Wenn du eine Ausrede für deine Sünden vorbringst, verleugnest du ihn, wie Petrus es dreimal getan hat. Wenn du das tust, wird er dich jetzt verleugnen. Denn durch Christus hast du die Möglichkeit, jede Frage zu stellen und die Gabe des ewigen Lebens zu gebrauchen. Standhaftes Ausharren ist Teil der Gottesfurcht. Aber weil du dich Jesus unterordnest, wird der Vater für dich sorgen. Paulus schrieb im 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Ich starte in Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus, werden Verfolgen erleiden. Vers 13. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Jesus litt, um den Willen Gottes zu erfüllen und betrachtet dies als ein Privileg. Jedes Leiden um der Gerechtigkeit willen, das du durchmachst, ist nicht das Ergebnis deiner eigenen Fehler, sondern wird benötigt, um ein Abbild Gottes zu sein. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um ein Abbild seiner selbst zu sein. Gott hat dich einschließlich deiner DNA-Struktur dazu geschaffen, Gott zu dienen. Du wurdest nicht geschaffen, um Herr zu sein, sondern um deinen Platz unter Christus einzunehmen, weil er der Herr ist. Du sollst Gottes Liebe widerspiegeln, ihn repräsentieren und seine Liebe durch dich leuchten lassen. Um brüderliche Liebe auszudrücken, brauchst du zuerst Gottesfurcht und das bedeutet Verfolgung. Das Leiden wird dich befähigen, Gottes Liebe vollkommen zum Ausdruck zu bringen. Jesus sagte in Lukas Kapitel 6, die Verse 28 bis 34. Starte in Vers 28. Segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Vers 29, dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Vers 30. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Vers 31. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleichweise. Vers 32. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Vers 33. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Vers 34. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sünder, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielleicht kommt jemand und beschimpft dich, aber du reagierst nicht. Stattdessen bist du in der Lage, den Blick abzuwenden und dich zu freuen. Die Welt sieht dies als Schwäche an. Jesus sagte in Johannes 13, 34 und 35. Johannes Kapitel 13, ich starte in Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Angst wird jene überwältigen, die glauben, dass andere sie auf dem schmalen Weg, der der Lehre Jesu folgt, überrollen werden. Joseph Hitchcock, der Autor des Buches »Meine Schafe hören meine Stimme«, gab jedoch das Zeugnis, dass es in seinem Leben keine Angst gab. Gott war seine Quelle und sein Versorger auf dem schmalen Weg. Du musst dich jedoch selbst dafür entscheiden, Christus zu folgen. Johannes schrieb im 1. Johannes 4, die Verse 18 und 19. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Nach der Bruderliebe kommt die christliche Liebe. Die Angst vor dem Leiden, die durch das Festhalten an den Dingen dieser Welt entsteht, wird dich daran hindern, andere so zu lieben, wie du es solltest. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 24, die Verse 11 bis 13. Ich starte in Vers 11. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Petrus wollte, dass die Gemeinde nicht vergisst, dass Jesus überwunden hat. Er sah, wie Christus in seiner Majestät den Teufel durch die Erkenntnis Gottes besiegte, indem er den Vater im Himmel hörte und ihm gehorchte. Petrus schrieb in 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Ich starte in Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeuge seiner herrlichen Majestät gewesen. Vers 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Heilige Geist wird dir auch helfen, jede Herausforderung oder jedes Gebot, das er dir gibt, zu bewältigen und dir persönlich zu bezeugen, dass er mit dir zufrieden ist, weil du deinen Glauben für alle einsetzt. Jesus sagt in Johannes Kapitel 17, Vers 19, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Jesus ist nicht einfach am Kreuz gestorben. Zuerst musste er sich qualifizieren, um zu sterben und das Lamm Gottes zu sein, indem er alle Schriften erfüllte. So erkannte auch Johannes der Täufer Jesus daran, wie er im Glauben auf ihn zuging, voller Gnade und Wahrheit, geleitet vom Geist und ohne Furcht in seinen Augen. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, die Verse 29 und 30. Ich starte in Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes, Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Vers 30, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Jesus ordnete sich dem Heiligen Geist unter, der Geist der Wahrheit ist. Der Heilige Geist wird jedem gegeben, der wiedergeboren ist, und der Geist kann nun durch den Glauben in ihm wohnen. Der Heilige Geist ist da, um denen zu helfen, die Gottes Gerechtigkeit suchen, indem sie der Wahrheit gehorchen. Paulus schrieb in Galater 3, die Verse 1 bis 3, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Jesus wurde nicht das Lamm Gottes, ohne sich Gottes Heilsplan unterzuordnen und seinen eigenen Willen zu tun. Deine Heiligung beginnt damit, der Wahrheit zu gehorchen. Du hörst auf den Heiligen Geist und nicht auf deine eigene Meinung. Paulus schrieb im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 12, praktische Anwendungen auf Seite 211. Der Glaube, dass du automatisch in Christus bist, einfach nur weil du wiedergeboren bist, ist eine Irrlehre. Wenn du von neuem geboren bist, sind zwei Naturen in dir, die Natur des Christus und die fleischliche Natur, das Fleisch. Römer 6, 16 erklärt, dass die Natur, in welcher du bist, dadurch festgelegt wird, wer die Kontrolle über dich ausübt. In Christus zu sein, hängt von dir ab. In Christus wirst du geheiligt werden, wenn du bleibst. Christus hat den Preis dafür bezahlt, dass du bleibst. Wenn du das nicht tust, dann bist du ein fauler Gläubiger und ungläubig. Er hat seinen Teil getan und gesagt, es ist vollbracht. Jetzt musst du dich dem Heiligen Geist unterordnen, auch wenn du korrigiert wirst und zuhören. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 7, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Damit du in Christus bleibst, musst du aufhören, dem Diktat des Fleisches zu folgen. Es ist möglich, Gott zu gefallen, aber nur durch Glauben und das Wandeln im Geist. Paulus schrieb im 1. Thessaloniker 4, Vers 1, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Du sollst in den Plänen wandeln, die Gott vorherbestimmt hat, in der Erkenntnis der Wahrheit. Du hörst vielleicht nicht genau, was Gott sagt, aber du weißt, wenn der Geist dich betrübt, weil du etwas nicht aus Liebe tust. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Epheser 5, ich starte in Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Vers 2. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringer und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Vers 4. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat am Reich des Christus und Gottes. Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Jesus hat den Tod, die Hölle und das Grab überwunden, um der Menschheit die Möglichkeit zu geben, Gott persönlich kennenzulernen. Sein Tod hat die Barriere zwischen Gott und dem Menschen beseitigt. Paulus lernte, wie man den guten Kampf des Glaubens kämpft, indem er seine Stimme hörte. Paulus schrieb im 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugnis abgelegt hast. Je mehr du gehorchst und seine Gebote hältst, desto weniger musst du täglich korrigiert werden. Du wirst nicht zurechtgewiesen werden, weder jetzt noch zukünftig, wenn du seine Gebote aus Liebe hältst. Paulus schrieb an Timotheus, im 1. Timotheus 6, Vers 14, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Du bist vielleicht nicht vollkommen, aber du bist durch Glauben in das Reich Gottes gekommen und hast dich gedemütigt. Bleibe demütig, indem du deine Sünden bekennst und in Christus bleibst, wenn du korrigierst wirst. Du kannst im Reich Gottes bleiben, wenn du regelmäßig Buße tust. Erwarte, dass der Heilige Geist dich überführt, lehrt und tröstet, indem er dir die Verse wieder ins Gedächtnis ruft. Und tue alles, was er dir sonst noch zeigt, aus Liebe. Paulus sprach auch über die Braut Christi in Epheser 5, die Verse 26 und 27. Ich starte in Vers 26. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Vers 27. Damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Gott gibt seinen vollkommenen Willen an jedes seiner Kinder weiter. Du musst dich täglich waschen, wenn du rein sein willst. Du musst dich auch täglich verleugnen, damit deine Meinungen dich nicht daran hindern, das in rechter Weise ausgelegte Wort der Wahrheit zu hören. Wenn du gerade erst wiedergeboren bist, wirst du nicht zur Braut Christi gemacht, ohne dass der Prozess der Heiligung beginnt. Die Jünger waren bereits dadurch rein, dass sie Christus nachgefolgt sind und gehört und gehorcht haben, was er gelehrt hat. Paulus schrieb in Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Viele wollen keine Korrektur und keine Buße. Du wirst in deinem geistlichen Leben viele Lektionen lernen müssen. Fleischliche Christen sind faul, lieben es zu essen, zu trinken, Gemeinschaft zu haben und Jesus einfach Herr zu nennen. Aber sie müssen Buße tun und die Zeit auslösen. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Ich starte in Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Vers 10. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wenn du durch die Erkenntnis Gottes verwandelt worden bist, bist du wach für die Gerechtigkeit und lebst im Licht, indem du regelmäßig Buße tust. Paulus schrieb im 2. Thessaloniker 2, Vers 13. Wir aber sind es Gott schuldig, allzeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Rettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Wenn du wirklich in Christus bleibst, verändert sich dein Leben. Wenn du die Wahrheit der täglichen Führung und der Korrektur widerstehst, ist das nicht der Glaube an Gott, der vollenden kann, was er begonnen hat. Du wirst geheiligt für sein Erscheinen bereit gemacht durch den Heiligen Geist. Paulus schrieb in Römer 1, die Verse 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die gute Nachricht, die Paulus verkündigte, erforderte ein festes Vertrauen auf Gott und eine vollständige Hingabe. Richtig eingesetzter Glaube bedeutet, Gott zu fragen, welche Kleidung man tragen und welche Lebensmittel man kaufen soll. In der Amplified-Bibel wird das Evangelium in Römer 1, 16 wie folgt definiert. Es ist Gottes Kraft, die zur Rettung, zur Befreiung vom ewigen Tod wirkt. Für jeden, der mit persönlichem Vertrauen und zuversichtlicher Hingabe und festem Vertrauen glaubt. Der kostbare Glaube ist der Weg, um sich von der Verdorbenheit in dieser Welt zu befreien und das zu tun, was Gott für dich in diesem Leben geplant hat. Worauf wartest du noch? Durch Gottes Gebote kannst du das auch tun, ohne dem Gott dieser Welt zu dienen. Der Teufel ist nicht das Problem. Du glaubst vielleicht nicht, dass es möglich ist, ein sündloses Leben zu führen, weil du in der Vergangenheit auf die Ausreden deines Fleisches gehört hast. Die Frucht, auf Ausreden zu hören, wird mehr Zweifel erzeugen und das wird deinen Glauben behindern. David sagte in Psalm 16, Vers 11, du wirst mit dem Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Viele Menschen in der Gemeinde glauben immer noch an die Lüge, dass man, wenn man Gott dient, für den Rest seines Lebens auf dem Schwalenberg keinen Spaß mehr haben wird. Dabei gibt es nichts Schöneres, als seinen vollkommenen Willen im Glauben zu tun, dich täglich zu verleugnen und dein Kreuz auf dich zu nehmen. In der Vergangenheit hast du vielleicht viele Male Buße getan, aber am Ende doch wieder gute Werke vollbracht und warst frustriert, als dir die Gnade ausging. Nicht der gute Mensch wird Gott wohlgefallen, sondern jener, der durch Geist den Weg des Lebens, der dem vollkommenen Willen Gottes entspricht, erkennen und gehorchen kann. Der fleischliche Verstand trifft falsche Entscheidungen, deshalb musst du dich täglich verleugnen. Errettung kommt, indem du seine Autorität über dein Leben akzeptierst und ihm jetzt vertraust, dass er dich am letzten Tage auferwecken wird. Wenn er jetzt nicht der Herr deines Lebens ist, dann vertraust du ihm nicht mit deinem Leben und betrügst dich selbst, weil dein Glaube nicht in ihm ist. Wenn du der Sünde dienst, wie kannst du dann erwarten, Teil des kommenden Reiches zu sein? Denn das Reich Gottes ist bereits jetzt durch den Geist hier, damit du durch den Glauben gelenkt wirst. Wenn du immer noch Herr über dein eigenes Leben bist, versuchst du tatsächlich durch Werke gerettet zu werden. Aber niemand wird durch gute Werke gerettet. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen willst, ihn zum Herrn machen und im Licht leben willst, dann kann ich das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Wenn du dich wirklich durch regelmäßige Buße dem Geist unterordnen willst, dann kann ich dir das Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich aufwachsen von Joseph Hedgecock empfehlen. Du musst sicherstellen, dass du den schmalen Weg beschreitest. Der breite Weg, der ins Verderben führt, sieht gut aus. Er ist mit Hier geht's zum Himmel ausgeschildert. Viele wohlmeinende gute Menschen, die in die Gemeinde gehen, befinden sich auf diesem Weg. Ich glaube, dieses Buch wird dir helfen. Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock. Heute habe ich zu dir über den kostbaren Glauben gesprochen. Der kostbare Glaube ist wie ein Juwel für die, die in dieser Welt sind und mit ihm auf dem schmalen Weg unterwegs sind. Es ist ihr tägliches Leben, Gott mit ihrem ganzen Herzen zu vertrauen. Sie sind demütig. Sie benötigen ihren Glauben jeden Tag, um genau zu wissen, was zu tun ist. Sie verpassen den Herzschlag Gottes nicht, weil sie die Freude haben, Christus zu dienen. Und zwar jetzt und nicht erst später. Wie wirst du dich vorbereiten? Wenn du diese Freude, Christus zu dienen, jetzt nicht hast, wann soll sie denn kommen? Jesus wird wiederkommen. Und wenn du diese Freude jetzt nicht hast, und wenn er dann kommt, wie willst du sie dann haben? Freude ist ein Zeichen. Ich rede über die Freude im Herrn, nicht über die Freude, die diese Welt bietet. Aber die Freude im Herrn ist ein Zeichen, dass du bereit bist für sein Wiederkommen. Vater, ich bete für die, die dieser Botschaft zugehört haben, dass ihre Leben verändert werden, dass sie sich demütigen und sie dich um Barmherzigkeit anflehen, da sie nicht im Glauben gewandelt sind. Und Vater, dass sie wie kleine Kinder werden durch diese Botschaft und dass sie sich in jedes deiner Worte hängen und sich nicht auf ihren eigenen Verstand verlassen und dass sie dich auf allen Wegen erkennen und das Leben im Glauben leben, das du für ihr Leben von Anfang an geplant hast, dass sie allein auf den Heiligen Geist vertrauen. Ich bete das in Jesus kostbaren Namen. Amen. Eine Zusammenfassung der Bibelstellen, die in der heutigen Botschaft verwendet werden, findest du unter dem Video, entweder in schriftlicher Form oder über einen Link zu einer Website. Unsere Kontaktdaten findest du am Ende dieser Botschaft. Bitte trete in Kontakt mit uns, wenn dein Leben sich verändert hat. Gott segne dich und danke fürs Zuhören.